Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet. Am Mikrofon begrüßt Sie Pia Sommer von den Crusadas de Santa Maria heute zum Thema, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Was erwartet uns eigentlich am Ende? Heute beenden wir den vorletzten Tag dieses Kirchenjahres. Am Sonntag, dem ersten Advent, beginnt mit der Vorbereitung auf die Geburt Jesu Christi bereits das neue Kirchenjahr, in dessen Verlauf wir alle Ereignisse der Heilsgeschichte bedenken. Die Kirche erweist sich mit dem Kirchenjahr einmal mehr als gute Mutter und Kennerin der menschlichen Seele. Sie weiß, dass der Mensch einen geregelten Ablauf, eine Struktur nötig hat. Sie weiß um die Wichtigkeit, den Alltag zu unterbrechen und besondere Tage zu begehen. Sie weiß um die Freude, auf ein Ziel, ein Fest hinzuleben, um den Wert des Wartens, des Erwartens und der Vorbereitung darauf. Und sie weiß auch um das Befreiende, Vergangenes zu beschließen und der Barmherzigkeit Gottes anzuempfehlen, um Neues mit frischem Mut beginnen zu können. Der Sinn des Kirchenjahres, der Sinn der einzelnen Feste, erschöpft sich aber nicht darin, dem Menschen als Mensch gut zu tun oder Strukturelement des Lebens zu sein. Die kirchlichen Feste sind nicht nur bloße Erinnerung an längst vergangene Ereignisse. Diese Auffassung wäre sicherlich verkürzt und ginge am Eigentlichen vielleicht sogar vorbei. Die kirchlichen Feste, die wir in der Zeit feiern, werden für uns vielmehr durch den Heiligen Geist in gewisser Weise in unserem Heute Gegenwart. An Weihnachten gedenken wir nicht nur der Geburt vor 2000 Jahren, sondern Christus will jedes Jahr aufs Neue geboren werden, in unseren Herzen. Am Pfingstfest feiern wir nicht nur die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die junge Kirche damals, sondern wir erbitten den Heiligen Geist auch für uns, für die Kirche in unserer Zeit. Die Feste im Laufe des Kirchenjahres sind also nicht nur Vergangenheit, sondern sie werden geheimnisvolle Gegenwart, sodass wir im Laufe eines Kirchenjahres am gesamten Heilsgeschehen gnadenhaft Anteil erhalten. Jedes Fest hält bestimmte Gnaden für uns bereit. Wir können wahrhaft teilnehmen an allen Geheimnissen unserer Erlösung. Was für Gnaden sind das nun aber am Ende des Kirchenjahres, an dem wir kein so strahlendes Fest zu feiern scheinen und die ganze Welt eher düster und bedeckt erscheint? Ich meine, dass gerade die Glaubenswahrheiten, die uns die Kirche im endenden Kirchenjahr zur Betrachtung vorlegt, leider oft in den Hintergrund geraten. Und dabei wären sie im eigentlichen Kern Anlass zu großer Freude. Greifen wir in den nächsten Minuten nun einige Aspekte dieser Glaubenswahrheiten heraus. Das Ende des Kirchenjahres zeigt zunächst einmal mit den Festen aller Heiligen und aller Seelen einen oft vergessenen Aspekt unseres Glaubens auf, den Aspekt der sogenannten Gemeinschaft der Heiligen. Wir Gläubigen auf Erden machen nämlich nicht allein die Kirche aus, auch wenn wir oft versucht sind, das zu meinen. Der größte Teil der Kirche ist aber nicht mehr auf Erden und dennoch innig mit uns in der Kirche, dem mystischen Leib Christi, verbunden. Wir sind als Kirche in eine Gemeinschaft eingegliedert, die die Zeiten übersteigt und in die Ewigkeit hineinragt. Für uns Christen gibt es eigentlich nicht die Trennung durch den Tod, denn wir sind mit den Heiligen, der sogenannten triumphierenden Kirche im Himmel, aber auch mit unseren Verstorbenen, die vielleicht noch der Reinigung bedürfen, zutiefst verbunden, in eben diesem mystischen Leib Christi. In dieser realen Gemeinschaft der Kirche über alle Zeiten und Orte hinweg dürfen die einzelnen Glieder auf die Hilfe und Unterstützung ihrer Schwestern und Brüdern im Glauben bauen und hoffen. Wir sind in diesem Monat November nicht nur eingeladen, alle Heiligen als Fürsprecher und Freunde anzurufen, uns durch ihr Vorbild ermutigen zu lassen, ebenfalls diesen Weg zu gehen. Der Monat November ist auch in besonderer Weise dem Gedenken unserer Verstorbenen gewidmet, die vielleicht unserer Gebete bedürfen. In Christus sind wir alle miteinander auf innigste Weise verbunden, sodass alle Glieder dieses mystischen Leibes leiden, wenn ein Glied leidet, und alle Glieder sich freuen, wenn sich ein einzelnes Glied freut. Dieser wunderschöne Gedanke der Gemeinschaft der Heiligen, der wir durch die Taufe angehören und zu der wir uns im Credo bekennen, wird uns mit den Festen aller Heiligen und aller Seelen vor Augen gestellt. Es ist wirklich ein Grund der Freude, dieser Gemeinschaft der Heiligen schon jetzt anzugehören. Und der Blick auf die eigentliche Größe und Universalität der Kirche, die sich eben nicht nur auf die Gläubigen der Erde beschränkt, sondern in die Ewigkeit hineinragt, mag helfen, manch schwierige Situation der pilgernden Kirche auf Erden in Hoffnung und Zuversicht zu bestehen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben in einem ersten Schritt den schönen Gedanken der Gemeinschaft der Heiligen näher in den Blick genommen, der uns durch die Feste aller Heiligen und aller Seelen in Erinnerung gerufen wird. Die Liturgie am Ende des Kirchenjahres steht auch mit dem Fest Christkönig, das wir letzten Sonntag gefeiert haben, im Zeichen der Betrachtung unseres eigentlichen Zieles, unserer ewigen Zukunft und dem damit verbundenen Ende unserer irdischen Pilgerschaft, dem Tod. Im Katechismus der katholischen Kirche ist Folgendes zu lesen: Der Tod ist das Ende der irdischen Pilgerschaft des Menschen, der Zeit der Gnade und des Erbarmens, die Gott ihm bietet, um sein Erdenleben nach dem Plane Gottes zu leben und über sein letztes Schicksal zu entscheiden. Wenn unser einmaliger irdischer Lebenslauf erfüllt ist, kehren wir nicht mehr zurück, um noch weitere Male auf Erden zu leben. Es ist dem Menschen bestimmt, ein einziges Mal zu sterben. Nach dem Tod gibt es keine Reinkarnation. Soweit der Katechismus. Am Ende der Zeiten wird Christus als Herrscher des Himmels und der Erde in Herrlichkeit mit all seinen Engeln wiederkommen, um die Welt zu richten und um seinen mystischen Leib zu vollenden. Das ist dann die Stunde, so heißt es im Johannesevangelium, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die das Böse getan haben, zum Gericht. Die Ewigkeit steht also am Ende unseres einmaligen zeitlichen Lebens. Und damit verbunden sind die letzten Dinge, die sogenannten Esjata, Tod, Gericht, Himmel und Hölle. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht geht es auch Ihnen so, dass man über diese Dinge eigentlich nicht gerne nachdenkt, zumindest dem Gefühl nach nicht. Bei dem Gedanken an den kommenden letzten Tag und die Wiederkunft Christi und des damit verbundenen Gerichts schleicht sich vielleicht bei gar manchem ein leichtes Unwohlsein ein. Gedanken an den eigenen Tod und die Verantwortung, die man für sein Leben übernehmen muss, scheinen eher unbequem und traurig zu sein. Und so werden sie auch aus unserem Alltag verbannt. Vielleicht lassen wir uns aber auch hier zu sehr von unserer Umwelt anstecken und verlieren so oft das Christliche aus den Augen. Vielleicht wäre es eine Gelegenheit, sich in diesen letzten Tagen des Kirchenjahres mit der kirchlichen Lehre über diese Dinge zu beschäftigen. Oft verlieren diese dadurch ihren Schrecken, halten aber eine heilsame Ehrfurcht wach. Erst vor kurzem fiel mir eine Geschichte in die Hand, die mir in gewisser Hinsicht auch typisch für unsere Zeit zu sein scheint. Es heißt: Eines Tages schenkte ein König seinem Hofnarren einen goldenen Narrenstab und sagte: Du bist gewiss der größte Narr, den es gibt. Solltest du jemals einen treffen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen Stab weiter. Jahre lang trug der Narr den Stab. Eines Tages erfuhr der Narr, dass der König im Sterben liegt. Da hüpfte er in das Krankenzimmer und sagte: König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, erwiderte der König, ich muss. Oh, du musst? Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen der Erde steht? Nun wohl, aber du wirst sicher bald wieder zurückkommen. Nein, ächzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht zurück. Nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du diese Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, keine Zeit gehabt, mich um die rechte Vorbereitung zu kümmern. Da legte der Narr leise seinen Narrenstab auf das Bett des Königs und sagte: Du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von da nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht Sorge getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. Uns den Anstoß zu geben, an die Ewigkeit zu denken, für diese Reise ohne Rückkehr Vorkehrungen zu treffen und sich mit diesen Wahrheiten, denen niemand entfliehen kann, näher zu beschäftigen. Das ist sicherlich auch eine besondere Gnade, die das endende Kirchenjahr jedes Jahr aufs Neue für uns bereithält. Papst Franziskus lädt am Ende seiner kurzen Predigt zum Allerheiligenfest 2013 alle Gläubigen genau dazu ein, sich diesen Themen zu stellen. Er sagt: Heute kann jeder von uns an das Ende seines Lebens denken. Wie wird mein Lebensende aussehen? Wir alle werden ein Lebensende haben, jeder. Blicke ich mit Hoffnung darauf? Betrachte ich es mit der Freude, vom Herrn aufgenommen zu werden? Das ist ein christlicher Gedanke, der uns Frieden schenkt. Heute ist ein Tag der Freude, aber einer zuversichtlichen, ruhigen Freude, der Freude des Friedens. Denken wir an das Lebensende so vieler Brüder und Schwestern, die uns vorausgegangen sind. Denken wir an unsere letzte Stunde, wenn sie kommt. Und denken wir an unser Herz und fragen wir uns: Wo ist mein Herz verankert? Wenn es nicht gut verankert ist, dann verankern wir es dort, an jenem Ufer, wissend, dass die Hoffnung nicht enttäuscht, weil der Herr niemals enttäuscht. Soweit Papst Franziskus. Schnell verlieren sogar Tod und Gericht ihren Schrecken und beginnen in geheimnisvoller Schönheit zu strahlen, wenn man sie im christlichen Verständnis und im Wissen um Gottes Barmherzigkeit bedenkt und das Leben danach ausrichtet. Die ersten Christen ersehnten das Wiederkommen des Herrn, das sie ganz selbstverständlich noch zu ihren Lebzeiten sehnsüchtig erwarteten. Maranatha, komm, Herr Jesus! Das war der flehentliche Ruf der ersten Christen um die baldige Wiederkunft Christi und des Gerichts. Das Wissen um die Wiederkunft des Herrn war ein Zeichen der Hoffnung, der Freude und Zuversicht. Wir leben nicht mehr in dieser freudigen Naherwartung Christi und auch dem eigenen Sterben schauen wir eher oft beunruhigt entgegen, auch wenn das eigene Sterben ja nichts anderes ist als die Begegnung mit Christus. Das Kommen Christi für mich persönlich. Vom heiligen Bischof Cyprian, der im Jahr 257 nach Christus in den Zeiten der Christenverfolgung sein Leben für den Glauben an Christus hingab, ist vor seiner Enthauptung folgender Satz überliefert: Nur der fürchtet den Tod, der Christus nicht kennt. Ist auch für uns der Tod tatsächlich eine persönliche Begegnung mit Christus? Oder ist der Tod auch für uns zu diesem unheimlichen Sensenmann geworden, den wir verständlicherweise gerne aus unserem Denken verbannen? Vom berühmten Erzbischof von Mailand, dem heiligen Karl Borromäus, wird berichtet, er habe einst einem Künstler den Auftrag gegeben, ein Bild des Todes zu malen. Nach einiger Zeit übergab ihm der Maler eine Skizze. Er hatte den Tod dargestellt als Knochenskelett mit der Sense in der Hand. Aber damit war der Bischof nicht einverstanden. So sollst du den Tod nicht malen, erklärte er bestimmt. Stelle ihn da als einen Engel mit einem goldenen Schlüssel in der Hand. Der Tod ist die persönliche Begegnung mit Christus, dem ich bereits hier auf Erden unzählige Male begegnet bin. Es ist derselbe Gott, der mir sogar leibhaftig in der Eucharistie begegnet, in der Beichte, ja in jedem Sakrament. Es ist derselbe Gott, den ich im Leidenden, im Armen, im Geringsten der Brüder entdecke. Gott bleibt derselbe, gestern, heute und eben in Ewigkeit. Im Tode werde ich diesen Gott unverhüllt schauen, die Schleier sind dann zerrissen. Der Tod als Tür, durch die wir zum Himmel schreiten. Der Tod als Eingang ins neue Leben, als die Begegnung mit Christus. Aus diesem Grund kann sich ein Christ auch nach dem Tod sehnen, wie wir es bei vielen Heiligen finden. Paulus schreibt im Philipperbrief, den er im Gefängnis verfasst, ich sehne mich danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Die heilige Teresa von Avila schreibt ähnlich in ihrer Biografie, ich will Gott sehen und um ihn zu sehen, muss man sterben. Oder, wie es die heilige kleine Therese von Lisieux auf dem Sterbebett ausdrückt, ich sterbe nicht, ich gehe ins Leben ein. Nützen wir den Anstoß des endenden Kirchenjahres, uns in dieser ruhigen Freude und Zuversicht auf unsere ewige Begegnung mit Christus vorzubereiten, damit er uns wachsam und bereit findet. Der Tod als Tür zum neuen Leben, als eine Begegnung mit Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, mit diesen Gedanken haben wir uns soeben beschäftigt. Wagen wir es nun, einen kleinen Blick hinter die Türe des Todes zu werfen, indem wir versuchen, einige Gedanken über den Himmel anzustellen. Im Bewusstsein, dass kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. In der Bibel wird mit Hilfe vieler Bilder versucht, den Himmel, das Unsagbare, zu beschreiben. Wir alle kennen das Bild vom ewigen Hochzeitsmahl, des Freudenfests, vom Haus des Vaters, der ewigen Heimat, dem Reich des Friedens, der Ruhe und des Lebens, dem himmlischen Jerusalem oder dem Bild des Paradieses. Es sind Bilder der Freude, des Friedens, der Gemeinschaft und der Liebe. Im Katechismus der katholischen Kirche steht über den Himmel Folgendes geschrieben. Dieses vollkommene Leben mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit, diese Lebens- und Liebesgemeinschaft mit ihr, mit der Jungfrau Maria, den Engeln und allen Seligen, wird der Himmel genannt. Der Himmel ist das letzte Ziel und die Erfüllung der reichsten Sehnsüchte des Menschen, der Zustand höchsten endgültigen Glücks. Himmel wird hier also ganz wesentlich als Gemeinschaft begriffen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zunächst und grundlegend ist Himmel Gemeinschaft mit Gott, ja eine Lebens- und Liebesgemeinschaft mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Als Folge davon besteht der Himmel zweitens, aber auch in der Gemeinschaft untereinander, in der innigen Verbundenheit mit allen Engeln und Seligen aller Zeiten und Nationen. Betrachten wir nun in einem ersten Schritt zunächst den Himmel als die Gemeinschaft mit Gott. Der selige Dominikanermönch Fra Angelico, einer der bedeutendsten Maler des 15. Jahrhunderts, hat ein bedeutsames Tafelgemälde mit dem jüngsten Gericht geschaffen. Auf der rechten Seitentafel ist meines Erachtens eine der schönsten Darstellungen des Himmels abgebildet, die wir in unsere Überlegungen einbeziehen wollen. Auf der rechten oberen Seite der Himmelsdarstellung findet sich als Bild für den Himmel zunächst einmal das himmlische Jerusalem, das wir in diesem ersten Punkt in den Blick nehmen wollen. Das Buch der Offenbarung berichtet uns im 21. Kapitel über das himmlische Jerusalem zusammengefasst Folgendes. Gott selbst wird im himmlischen Jerusalem mitten unter den Menschen wohnen. Er ist ihr Licht, das die gesamte Stadt erstrahlen lässt. Alle Bewohner der himmlischen Stadt werden in vollkommener Freude Gottes Angesicht schauen. Tod, Trauer und Leid gibt es dort nicht mehr. Im himmlischen Jerusalem von Fra Angelico stehen die Türen der Stadt weit offen und helles Licht strahlt hervor. Zwei Selige knien davor. Sie sind umstrahlt und umhüllt von Licht und beten versunken mit ausgestreckten, empfangenden Armen gemeinsam an. Soweit das Bild. Die Theologie hat sich bemüht, auch in dieses unzugängliche Geheimnis des Himmels einzudringen und darüber Aussagen zu formulieren. Freilich immer im Bewusstsein um ihre Begrenztheit. Ich meine persönlich, dass genau diese Gedanken über den Himmel und über die uns darin zugedachte Berufung zu den erhebendsten Gedanken überhaupt zählen. Was sagt die Theologie über unsere Gemeinschaft mit Gott im Himmel? Greifen wir auch hier zwei Aspekte heraus. Unsere Gemeinschaft mit Gott im Himmel wird zunächst einmal keine äußerliche Gemeinschaft sein. Der Himmel besteht ja nicht darin, irgendwo auf einer Wolke zu sitzen und mit Gott eben gemeinsam in einem örtlich verstandenen Himmel zu sein. Himmel bedeutet, wir haben es schon gehört, an der Lebens- und Liebesgemeinschaft der Dreifaltigkeit selber teilzunehmen. Was heißt das aber? Grundlage dieser unglaublichen Bestimmung des Menschen, am Leben und Lieben der Dreifaltigkeit selbst teilzuhaben, ist die Menschwerdung Jesu Christi. Die Inkarnation der zweiten göttlichen Person, des Sohnes. Der Sohn hat dabei eine menschliche Natur mit sich zu einer einzigen Person geeint. Die menschliche Natur ist so durch die zweite göttliche Person aufgenommen in die Dreifaltigkeit. Sie hat nun einen Platz in Gott selber. Gut, so werden Sie vielleicht nun sagen, was aber hat diese menschliche Natur in Gott mit uns zu tun? Und mit dieser Frage gelangen wir an einen wichtigen Punkt. Jesus Christus ist nicht nur eine Einzelperson, sondern er ist Haupt eines mystischen Leibes, der Kirche, dessen Glieder wir durch die Taufe sind. In Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Sohn, haben wir deshalb als seine Glieder einen Platz in Gott selber, in eben dieser menschlichen Natur Jesu, im Innenleben Gottes. Denn wo das Haupt ist, dort ist auch der Leib. Wo Christus ist, dort sind auch wir als seine Glieder. Unsere Gemeinschaft mit Gott ist also keine äußerliche, sondern wir sind in Christus, im innergöttlichen Leben der Dreifaltigkeit selbst. Unsere Beschäftigung in der Ewigkeit wird es sein, uns immer mehr in das Geheimnis der göttlichen Liebe zu versenken und in dieses Abenteuer der Liebe selber einzutreten, das kein Ende finden wird. Himmel ist also nichts anderes als das Sein in Gott. Kommen wir nun noch zu einem zweiten Aspekt dieser Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Diese innige Gemeinschaft mit Gott ist nämlich nicht auf das Jenseits, den Himmel, beschränkt, sondern sie hat ihren Beginn bereits hier auf Erden. Der Himmel beginnt in unserem irdischen Hier und Jetzt. Das Reich Gottes ist schon unter uns, wie das Senfkorn oder der Sauerteig, von dem der Herr in seinen Gleichnissen spricht. Es ist keimhaft, aber doch ganz real da und wartet darauf, sich entfalten und wachsen zu können. Dieser göttliche Keim, das göttliche Leben, das wir im Himmel in Vollkommenheit leben werden, wird mit der Taufe in unser Herz gelegt. Diese, man könnte sogar sagen, Vergöttlichung des Menschen ist ein absolut gnadenhaftes Geschehen, das unser normales Menschsein übersteigt. In der Taufe werden wir wahrhaft zu Kindern Gottes, und zwar nicht nur dem Namen, sondern dem Sein nach. Wir sind in gewisser Hinsicht keine normalen Menschen mehr. In der Taufe werden wir zur Wohnstatt Gottes. Die Dreifaltigkeit kommt wahrhaftig in unsere Seele und nimmt in uns Wohnung. Wir beherbergen einen göttlichen Gast und nehmen nicht selten kaum Notiz von ihm. Es ist die Erfahrung des heiligen Augustinus, der in seinen Bekenntnissen beschreibt, wie er Gott überall sucht und schließlich erkennt, dass Gott in seinem Innersten selbst ist. Kehren wir deshalb oft ein zu unserem göttlichen Gast und leben wir ganz in dem Bewusstsein, ein so hohes Gut in uns zu tragen. Freuen wir uns über diese Würde und nehmen auch wir uns die Mahnung des heiligen Paulus zu Herzen, der die Korinther in seinem Brief an diese Wahrheit erinnert und sie zu einem dementsprechenden Tun auffordert, wenn er schreibt: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Aber nicht nur in dieser geheimnisvollen Einwohnung des dreifaltigen Gottes in unserer Seele ist die Gemeinschaft mit Gott im Himmel schon jetzt vorweggenommen. Unter vielen weiteren Gestalten begegnet uns Gott ja bereits auf Erden. Einer dieser Weisen möchte ich kurz herausgreifen, die Eucharistie. Gerade in der Eucharistie ist diese Gemeinschaft mit Gott, die wir im Himmel erwarten, auf ganz besondere Weise schon real vorweggenommen. Jede Eucharistie ist nicht nur eine geistliche, sondern auch eine leibliche Begegnung mit Gott, der verborgen unter der Gestalt der Hostie in mein Herz einkehrt, mich aber ganz in sich, in seinen mystischen Leib aufnimmt. Es ist derselbe Christus, dessen Gemeinschaft ich als den Himmel ersehne. Derselbe Christus, der ja, wir haben es vorhin bedacht, mein Platz im Himmel ist. Deshalb ist die Kommunion in einem ganz besonderen Sinn bereits die Vorwegnahme des Himmels. Ein Gedanke, der vielleicht helfen kann, dieses Sakrament, dieses Pfand der ewigen Herrlichkeit mit erneuerter Ehrfurcht, Dankbarkeit und Freude zu empfangen. Im Himmel sein heißt also, wie wir bedacht haben, in Christus sein. Versuchen wir bereits hier auf Erden immer mehr in Christus zu leben und ihm immer mehr Raum in unserem Leben zu geben, sodass wir bereits jetzt immer mehr im Himmel leben und schon hier erlernen, ihn zu lieben, um dann in der Ewigkeit immer tiefer mit ihm vereint zu werden. Nachdem wir uns nun den Himmel als Teilhabe am innersten Leben der Dreifaltigkeit betrachtet haben, wollen wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nun einem zweiten Moment des Himmels zuwenden, der Gemeinschaft mit allen Engeln und Heiligen. Die Theologie sieht den Himmel als Sein in Gott zwar immer als ein zutiefst persönliches Geschehen an, doch sind wir dabei nie ein in sich abgekapseltes und isoliertes Individuum. Die Gemeinschaft des Einzelnen mit Gott ist immer eingebunden in eine Gemeinschaft mit all seinen anderen Geschöpfen. Josef Ratzinger fasst dies in seinen jungen Jahren als Professor in folgende Worte: Heiligkeit isoliert nicht, sondern führt in die wahre Einheit mit seinen Brüdern und mit der ganzen Schöpfung Gottes. Der Himmel kennt keine Isolierung. Dieses gemeinschaftliche Sein in Gott, die Gemeinschaft der Heiligen, die wir bereits schon vorhin ein wenig bedacht haben, bringt unser Bild von Fra Angelico wunderschön zum Ausdruck. Nirgendwo findet man in diesem Himmel einen isolierten Menschen für sich. Gemeinsam wird das unerschaffene Licht, das aus dem Innersten des himmlischen Jerusalems erstrahlt, angebetet. Farbig gekleidete Heilige tanzen in einem Garten gemeinsam mit den Engeln Reigen, die Gesichter strahlend von Schönheit und Freude. Einige Selige gehen miteinander ins Gespräch vertieft im Garten spazieren. Einige Heilige unterhalten sich mit Engeln. Andere sieht man am Eingang des Himmels sich in großer Wiedersehensfreude begrüßen und umarmen. Der Himmel ist also auch die vollendete Gemeinschaft der Menschen und Engel, der Geschöpfe untereinander, die sich an ihrem Sein gegenseitig erfreuen und bereichern dürfen. Auch im Himmel bleibt die je eigene Persönlichkeit mit ihrer gesamten Lebensgeschichte, freilich in verklärter und heiler Gestalt, erhalten. Die Seligen des Himmels dürfen sich auch hier gegenseitig mitteilen, beschenken und lieben. Auch dieser Aspekt des Himmels kann uns helfen, unser Leben aus diesem Geheimnis her neu zu gestalten. Zum einen kann diese Gemeinschaft der Heiligen uns ermutigen, ebenfalls diesen Weg der Heiligkeit einzuschlagen, der nicht nur einigen wenigen bestimmt ist, sondern die Berufung aller Menschen ist. Die Gemeinschaft der Heiligen besteht nicht aus außergewöhnlichen Menschen, sondern aus Menschen aller Stände und Schichten, aus allen Ländern und Nationen. Der Blick in den Himmel, auf unser Ziel, gibt uns so Mut für den Alltag. Von Augustinus ist überliefert, dass er zu Beginn seiner Bekehrung mit Blick auf die Heiligen festgestellt habe: Diese konnten es und jene, warum nicht auch ich? Ja, warum nicht auch wir? Augustinus wurde heilig, jener konnte es, warum nicht auch wir? Die Gewissheit, bereits schon jetzt in der Gemeinschaft der Heiligen zu stehen, Freunde im Himmel zu haben, die genauso waren wie wir und die es dennoch geschafft haben, ihre Fehler, ihren Egoismus, ihre Schwächen zu überwinden und ein gottverbundenes Leben zu führen, gibt Mut. Nicht zuletzt durch die Gewissheit, dass diese uns gerne beistehen. Die Glückseligkeit, die Heiligkeit, ist Geschenk der göttlichen Gnade, etwas, was wir nicht aus eigenem Verdienst erwerben können. Und doch darf und soll der Mensch mitwirken. Worin aber besteht unser Anteil an diesem Prozess unserer Heiligkeit? An erster Stelle steht unser Ja, das wir sprechen dürfen zum Weg, den Gott uns seit Ewigkeit her zugedacht hat, auch wenn er manchmal beschwerlich und mühsam ist. Über eine Klosterschwester auf dem Sterbebett ist gesagt worden, sie habe, vielleicht auch ein bisschen humorvoll, bemerkt: Ich wollte eigentlich heilig werden, aber mir ist immer etwas dazwischen gekommen. Ist das nicht auch oft bei uns der Fall? Wie oft haben wir besondere Vorstellungen, wie das geht, dieses Heiligwerden, sodass uns dann oft unsere alltäglichen Pflichten, unsere lieben Mitmenschen oder andere unvorhergesehene Situationen und Ereignisse an unserem Vorhaben, heilig zu werden, hindern. Wir möchten heilig werden, aber auf unsere Art und Weise, nach unserer Vorstellung, sodass wir oft bald den Mut bei diesem uns aussichtslos erscheinenden Unternehmen verlieren. Vielleicht ist das der erste Schritt zur Heiligkeit, von unseren eigenen Plänen und Vorstellungen von Heiligkeit abzulassen und einen oft sehr unscheinbaren Weg der Heiligkeit einzuschlagen. Alle alltäglichen Ereignisse werden dann nicht zu Hindernissen auf unserem Weg, sondern sozusagen zu Treppenstufen, die uns unserem Ziel immer näher bringen. Allerdings vielleicht nicht so spektakulär, wie wir es uns ausgemalt haben. Der spanische Jesuitenpater Thomas Morales beschreibt diesen Weg mit einem schönen Bild. Die Heiligkeit ist nicht aus edlem Marmor gemacht, der nur schwer zu finden ist. Vielmehr setzt sie sich zusammen aus den kleinen Kieselsteinchen, über die wir in unserem Alltag stolpern. Heiligkeit besteht also darin, die Kieselsteinchen, die uns so oft stolpern lassen, aufzuheben und zu nützen und sich nicht darüber zu ärgern. Vor allem aber besteht die Heiligkeit in der Demut und in dem Vertrauen, immer wieder neu anzufangen. Ein Heiliger ist ein Sünder, der sich immer wieder neu bemüht und sich nicht ermutigen lässt, wenn er fällt, und der sich auf den Flügeln der Demut und des Vertrauens immer weiter emporschwingt, um noch einmal Pater Morales zu zitieren. Der Himmel als Gemeinschaft mit Gott und seinen Heiligen, der seinen Beginn bereits hier auf Erden hat, und für den wir nach unserem Tod bestimmt sind. Vielleicht kann dies ein schöner Gedanke des endenden Kirchenjahres sein, der auch im Leben fruchtbar gemacht werden kann. Wenden wir uns am Schluss auch an Maria, die Königin des Himmels. Als Mutter Christi, des Hauptes, ist sie auch Mutter seines Leibes, der Kirche, ist sie auch unsere Mutter. Sie wird uns helfen, die unverlierbare Freude des Himmels zu erhalten. Wie eine Mutter wird sie nicht eher ruhen, als bis all ihre Kinder bei ihr sind. Schließen wir deshalb mit den schönen Worten des heiligen Bernhard von Clairvaux über Maria. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Name heißt übersetzt Stern des Meeres und eignet sich sehr wohl für die Jungfrau-Mutter. Wenn du erfährst, dass dieses Erdenleben mehr ein Dahintreiben in Wellen, Wind und Wetter ist, als ein Dahinschreiten auf festem Land, wende deine Augen nicht ab vom Licht dieses Sternes, damit du nicht untergehst in den Stürmen. Wenn die Sturmwinde der Versuchungen daherbrausen, wenn du zwischen die Klippen der Drangsale verschlagen wirst, blick auf zum Stern, ruf zu Maria. Wenn dich emporschleudern Wogen des Stolzes, des Ehrgeizes, der Verleumdung, der Eifersucht, blick auf zum Stern, ruf zu Maria. In Gefahren, in Ängsten, in Zweifeln, denk an Maria. Ihr Name weiche nicht aus deinem Mund, weiche nicht aus deinem Herzen. Damit du aber ihre Hilfe und Fürbitte erlangst, vergiss nicht das Vorbild ihres Wandels. Folge ihr und du wirst nicht vom Wege weichen. Bitte sie und niemals bist du hoffnungslos. Denk an sie, dann irrst du nicht. Hält sie dich fest, wirst du nicht fallen. Schützt sie dich, dann fürchte nichts. Führt sie dich, wirst du nicht müde. Ist sie dir gnädig, dann kommst du ans Ziel und wirst selbst erfahren, wie richtig es heißt. Und der Name der Jungfrau war Maria, Stern des Meeres.